NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Januar 1975. Die Trinkwasserverordnung wird verabschiedet.
Wasser ist das wichtigste Lebensmittel der Erde. Aber vielleicht muss man erst wie der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry mit dem Flugzeug über der ägyptischen Wüste abstürzen und tagelang dem Verdursten nahe sein, um die Worte für eine Liebeserklärung zu finden.
Es ist nicht so, dass man dich zum Leben braucht. Du selber bist das Leben. Du durchdringst uns als Labsal, dessen Köstlichkeit keiner unserer Sinne auszudrücken fähig ist. Du bist der köstlichste Besitz der Erde.
Wie wahr, sagen die, die gleich zu Wort kommen. Überzeugte Wassertrinker. Und nicht nur das. Bei ihnen muss das Wasser aus dem Hahn kommen.
Natürlich trinke ich Leitungswasser. Es ist ein Produkt aus der Natur bestehendes.
Andreas Langos, Wasserwerksmeister in Köln.
Ich bin bei der Erzeugung des Trinkwassers mit beteiligt und stehe auch natürlich für die Qualität. Deswegen trinke ich das natürlich auch.
Ich trinke fast nur Leitungswasser. Weil ich es lieber mag und weil Leitungswasser unser am besten untersuchtes Nahrungsmittel ist.
Christine Tölle-Nolting vom Naturschutzbund NABU in Berlin.
Und mit Leitungswasser können wir diesen ganzen Plastikflaschenmüll vermeiden.
Philipp Held, Ökotoxikologe bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf, trinkt es nicht nur gerne, er empfiehlt es auch.
Wir raten auf jeden Fall zu Leitungswasser als Getränk. Kann man jetzt nicht sagen, dass Mineralwasser in Flaschen deutlich mehr Mineralien enthält oder schadstoffärmer wäre. Das stimmt nicht. Man kann das Leitungswasser also sehr gut trinken und man spart die lästige Schlepperei.
Ein Hohelied auf das Trinkwasser. Die Erkenntnis, dass es so wertvoll ist, um bedingungslos geschützt zu werden, kam vor über 120 Jahren. Sommer 1892. Wir sind in Hamburg. Es ist heiß. Die Stadt ist in einem schlechten Zustand.
Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen, wie in den sogenannten Gängevierteln oder am Hafen. Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde.
Der Bakteriologe Robert Koch ist angereist, weil die Cholera ausgebrochen ist. Eine schwere bakterielle Darmerkrankung mit hoher Sterblichkeitsrate. Koch stellt fest, der Tod kommt mit dem Trinkwasser, das zu dieser Zeit direkt der Elbe entnommen wird. Senat und Bürgerschaft hatten sich jahrelang nicht auf eine Filtrieranlage für das Trinkwasser einigen können, wegen der Kosten. Jetzt ist das warme Flusswasser choleraverseucht. Fast 17.000 Menschen werden krank, über 8.000 sterben. Ein Skandal. Im benachbarten Altona, wo es eine Sandfilterung für das Trinkwasser gibt, erkranken sehr viel weniger Menschen. Hamburg lernt, notgedrungen. Neue Hygienegesetze werden erlassen. Und ein Jahr später geht ein Filtrierwerk in Betrieb. Viele andere Städte ziehen nach. Wasserfiltern wird Standard.
Und dann hat es eben tatsächlich noch fast 100 weitere Jahre gedauert, bis man dann beschlossen hat, eben ja eine Trinkwasserverordnung zu gründen, die dann wirklich aus dem Bundesseuchenschutzgesetz kam. Und man dort dann gesagt hat, wir müssen jetzt endlich mal das Trinkwasser noch besser schützen, als es bisher der Fall war.
Wir sind also Anfang der 1970er Jahre angekommen. Die Wirtschaft boomt, gleichzeitig wird die Luft immer schlechter und Flüsse wie der Rhein entwickeln sich zur Kloake der Industrie. Die Schäden in der Natur werden immer bedrohlicher. Und so entwickelt die sozialliberale Koalition unter Kanzler Brandt und Innenminister Genscher ein erstes bundesweites Umweltprogramm.
Dass alle technischen Möglichkeiten ausgenutzt werden, um dem Umweltschutz zu dienen. Dass auch auf diese Weise das Umweltbewusstsein gestärkt werden soll.
Genscher macht klar, viel Arbeit kommt auf alle Beteiligten zu. Der Reporter damals.
Ja, das ist natürlich eine Sache, die sehr schwierig ist. Umweltbewusstsein, was ist das?
Die Frage wird mit vielen Gesetzen beantwortet. Gesetze, die dafür sorgen, dass zum Beispiel das Verursacherprinzip eingeführt wird. Wer Müll oder Abwasser produziert, soll dafür auch gerade stehen. Es beginnt sozusagen ein großes Reinemachen. Außerdem wird das Umweltbundesamt gegründet und die erste Trinkwasserverordnung in Angriff genommen. Bislang steht das Wasser unter dem Schutz des Bundesseuchengesetzes. Aber längst ist klar, dass nicht nur Krankheitserreger eine große Gefahr sein können. In der Trinkwasserverordnung, die am 31. Januar 1975 verabschiedet wird, sind nun eine Vielzahl von Parametern und Grenzwerten vorgeschrieben, deren Einhaltung die städtischen Gesundheitsämter überwachen sollen.
Da man eben in der damaligen Zeit natürlich auch wusste, es gibt genügende chemische Stoffe, die den Menschen auch gefährden, hat man gleichzeitig Parameter für Schwermetalle zum Beispiel festgelegt. Bleileitungen waren da ja auch noch viel akuter als heutzutage. Man wusste aber auch, dass natürlich durch die Landwirtschaft eine hohe Nitratbelastung im Wasser auftritt, also hat man auch Nitratgrenzwerte festgelegt und das ist dann eben wirklich zum ersten Mal in dieser Trinkwasserverordnung in Form gegossen. Auf welche Parameter muss das Wasser überhaupt überprüft werden? Welche muss es einhalten, bevor es als Getränk abgegeben werden darf?
Seither ist die Trinkwasserverordnung mehrmals novelliert worden. Längst gibt es eine EU-Trinkwasserverordnung, die gerade wieder verändert wird, weil es immer wieder neue Erkenntnisse über drohende Gefahren fürs Trinkwasser gibt, neue Schadstoffe wie zum Beispiel Hormone, Weichmacher oder Mikroplastik entdeckt oder neue Messmethoden entwickelt werden. Grenzwerte wurden und werden immer wieder verändert.
Zum Beispiel gab es in der ersten Fassung von 1975 einen Grenzwert für Nitrat von 90 Milligramm pro Liter. Der ist jetzt auf 50 Milligramm pro Liter abgesenkt worden, war zwischenzeitlich aber auch schon mal bei 25 Milligramm.
Was zeigt, dass die Politik in der Festlegung von Grenzwerten nicht immer rein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen handelt?
Auch die Grenzwerte sind eher Verhandlungssache, als dass sie in jedem Fall toxikologisch begründet sind. Dann hat man gesagt, oh, 25 Milligramm ist aber sehr schwer einzuhalten. Wir wissen, dass wir im Moment eine immer weiter steigende Nitratproblematik haben durch die Überdüngung von vielen landwirtschaftlich genutzten Flächen. Dann hat man gesagt, okay, 50 Milligramm ist vielleicht wieder so ein Kompromiss. Und das ist es natürlich auch. Toxikologisch bedingt wäre es immer schöner, wenn man den Grenzwert noch etwas weiter absenken könnte.
Richtig, sagt Christine Tölle-Neulting vom NABU. Genau dafür setzt sie sich ein.
Aus unserer Sicht als Naturschutzverband birgt Nitrat erstmal die große Gefahr, dass es natürlich dafür sorgt, dass viel zu viele Nährstoffe in Ökosysteme kommen und sich dadurch Ökosysteme verändern.
Empfindliche Pflanzen sterben ab und überschüssiges Nitrat landet im Grundwasser, was wiederum Folgen für die Trinkwasserproduktion hat.
Wenn das Grundwasser sauber ist, muss weniger Wasser aufbereitet werden. Wenn mehr Grundwasser verschmutzt wird, könnte dies bedeuten, dass die Wasseraufbereitung immer teurer wird und somit dann irgendwann auch das Wasser teurer.
18% des Grundwassers in Deutschland enthalten bereits zu viel Nitrat. Die Wasserversorger müssen aber sicherstellen, dass die Grenzwerte im Trinkwasser eingehalten werden. Dafür vermischen sie in betroffenen Regionen Unbelastetes mit belastetem Wasser. Vertiefen oder verlagern Brunnen, was Geld kostet. So weit hätte es vielleicht gar nicht kommen müssen, wenn die Bundesregierung die europäischen Nitratrichtlinien zeitig mit einer Düngeverordnung umgesetzt hätte. Das geschah aber erst 2017, nachdem die EU ernsthaft mit einer Milliardenklage Deutschland gedroht hatte. Seither gehen die Landwirte immer wieder auf die Barrikaden.
Sie sind arg gebeutelt. Wir können das auch sehr verstehen, dass die Bauern frustriert sind, denn es ist momentan sehr schwer für sie. Aber gerade diese Düngeverordnung hätte schon vor Jahren etwas passieren müssen. Das wurde leider vom Ministerium verschleppt, jahrelang. Und darum wäre es auch jetzt gerade für die Bauern wichtig, dass man eine Verordnung macht, die länger hält, die den Bauern die nächsten 20 Jahre Sicherheit gibt, damit wir nicht wieder in die Situation kommen wie jetzt, dass erst 2017 eine Verordnung kam, die von den Bauern viele Umbauarbeiten erfordert hat und jetzt schon wieder die nächste und dadurch überhaupt keine Sicherheit für die Landwirte besteht.
Trotz allem Verständnis für die Landwirtschaft, die Grenzwerte an sich sind nicht verhandelbar. Und Deutschland hat seit der Trinkwasserverordnung von 1975 einen hohen Standard erreicht, sagt der Verbraucherschützer.
Ja, also wenn man sich die Grenzwerte von 1975, von der ersten Verordnung anschaut, mit der heutigen Fassung, dann kann man sagen, es sind alle Grenzwerte eigentlich abgesenkt worden. Also das heißt, das Wasser, was wir heute trinken, ist auf jeden Fall noch besser geprüft und besser überwacht, enthält weniger Schadstoffe, als es 1975 der Fall war.
Wir gehen jetzt in die Filterhalle, da stehen 12 Filter und die sind halt mit der Aktivkohle gefüllt und da fließt das Grundwasser durch.
Wasserwerker Andreas Langos von der Rheinenergie zeigt gerne seinen Arbeitsplatz, das Wasserwerk in Köln-Weiler. 12 riesige Bottiche stehen in der großen Filterhalle.
Wir können gerne mal in einen Filter hineinschauen. Man hört jetzt auch mal ein Fließgeräusch. Und da kann man jetzt ganz gut sehen, das Schwarz ist die Aktivkohle und in der Mitte ist ein Rohr. Da fließt das Grundwasser von den Pumpen aus dem Brunnen durch, sickert da durch die Aktivkohle. Und danach ist es dann für uns Trinkwasser.
Wie viel Wasser ist in einem der Behälter?
Die fassen jeweils 100 Kubik. Der Durchsatz pro Stunde ist ca. 200 bis 400 Kubik Grundwasser, was das immer durchfließt.
Zusammen mit Pressesprecher Christoph Preuß führt er durch das Werk. Oben also die Filter, unten im Keller der Trinkwasservorratsspeicher. So groß wie Kölns Konzertsaal, der Gürzenich, mit Messstelle.
Das ist Routineüberwachung, das wird regelmäßig gemacht. Das heißt, wir wissen immer sehr genau über den Zustand des Wassers, sowohl was den Mineralstoffgehalt angeht, aber auch ob sich jetzt beispielsweise hier dann doch irgendwie ein Keim entwickeln würde oder sowas. Was aber hier eigentlich so gut wie ausgeschlossen ist, der Behälter ist hermetisch abgeriegelt, er ist dunkel. Das heißt, hier wäre gar kein Wachstum von irgendetwas möglich. Er fasst so viel Wasser, dass man sozusagen die Tagesspitzen ausgleichen kann. Nachts läuft er voll, weil nachts so gut wie kein Wasser verbraucht wird. Und tagsüber, wenn dann höhere Wasserverbräuche entstehen, leert er sich wieder.
Nicht nur im Werk wird kontrolliert. Da Köln aus dem Grundwasser sein Trinkwasser gewinnt, werden auch draußen Proben rund um die Brunnen gezogen, um frühzeitig vor Verunreinigungen gewarnt zu werden. So können gegebenenfalls die Stadt oder die Industrie den Boden bereits sanieren, bevor Chemikalien oder Bakterien das Grundwasser erreichen. Und wenn Naturschützerin Tölle Neulting sagt,
in Deutschland ist das Leitungswasser schon ziemlich gut geschützt,
dann gilt das auf jeden Fall bis zum Hausanschluss. Ab da bis zum Wasserhahn sind die Hausbesitzer zuständig. Auch für sie gelten seit 1975 immer strengere Regeln. Zum Beispiel was Bleirohr angeht. Seit 1980 wegen Gesundheitsgefahr verboten. Aber was Altbauten betrifft, sind viele Mieter unsicher, ob der Hausbesitzer die Rohre ausgetauscht hat.
Also wir beraten Verbraucher darin, die vermuten, dass sie Bleileitung haben, wo dann Bleileitungen festgestellt worden sind und der Vermieter sich dann weigert, die Rohre auszutauschen. Darauf haben die Mieter aber einen gesetzlichen Anspruch. Dann helfen wir natürlich auch mit einer Mietrechtsberatung und das kann aber dann unter Umständen dazu führen, dass die Mieter dann trotzdem noch einen gerichtlichen Prozess gegen ihren Vermieter anstreben müssen. Aber wir klären sie über ihre Rechte da auf.
Für Verbraucherberater hält nicht das einzige Thema, wenn es um Trinkwasser geht. Viele Nachfragen gibt es auch wegen diverser Angebote von Trinkwasserfiltern für den Hausgebrauch. Manche kann man sogar direkt an den Wasserhahn anschließen. Solche Zusatzfilter bergen Gefahren, wenn sie nicht gut gereinigt werden oder aus minderwertigem Material bestehen. Dann verschlechtern sie sogar die Trinkwasserqualität.
Was wir eben auch erleben, ist natürlich auch Werbekampagnen, die ja teilweise wirklich auch in die esoterische Ecke gehen, die dann sagen, ich versetze das Wasser jetzt aber mit Schwingungen, sodass es halt natürlicher und bekömmlicher ist. Und diese Geräte, die dann verkauft werden, sind auch extrem teuer. Und natürlich gehen wir da auch gegen vor und gucken, sind die Werbeaussagen, die diese Händler machen, überhaupt rechtszulässig oder kann man die sogar abmahnen? Vor allem helfen wir aber eben auch Verbrauchern, diese unnötigen Ausgaben zu sparen, indem wir sagen, also so einen komischen Filter brauchst du nicht. Und insofern musst du dir da auch keine Sorgen machen.
Manche Hersteller werben damit, dass das Leitungswasser mit einer Zusatzbehandlung besser schmecken würde. Verbraucherschützer Held, überzeugter Leitungswassertrinker, sagt:
Ich finde Leitungswasser nicht langweilig vom Geschmack, aber es ist genauso wie beim Mineralwasser aus der Flasche auch. Es schmeckt natürlich verschieden. Je nachdem, in welcher Stadt ich das Leitungswasser trinke, hat es einen anderen Geschmack, weil sehr verschieden mineralisiert sind. Hier in Düsseldorf habe ich zum Beispiel viel Kalk drin. Finde ich jetzt weniger lecker als das Trinkwasser in Dortmund, wo weniger Kalk drin ist.
Lieblingswasser vom Kölner Wasserwerker Langos ist hingegen...
Natürlich das Kölner Wasser, das ist klar. Der Geschmack kommt eigentlich vom Calcium und Natrium, was man auch im normalen Sprudelwasser hat. Das macht so ein bisschen den Geschmack.
Die Geschmacksvorlieben der beiden haben damit zu tun, dass der eine in Dortmund aufgewachsen ist und der andere in Köln. Untersuchungen haben ergeben, dass meistens das heimische Trinkwasser am besten schmeckt. Gewöhnungssache. Längst daran gewöhnt haben sich alle, die mit Trinkwasser beschäftigt sind, dass es nie eine endgültige Trinkwasserverordnung geben wird, weil es immer wieder neue Erkenntnisse, aber auch neue Gefahren für das Wasser gibt. Es ist eben das wichtigste Lebensmittel überhaupt. Deswegen hat sich die EU auch mit den Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass es in den Städten mehr öffentliche Trinkwasserspender geben soll, damit wirklich jeder Zugang zu diesem Wasser hat. Und wenn die Umweltverschmutzung nicht rasant weitergeht und die Aufbereitung immer teurer wird, dann bleibt Leitungswasser auch ein absolut preiswertes Lebensmittel. Christoph Preuß von der Kölner Rheinenergie.
Ganz ehrlich gestanden, es ist alleine schon wirtschaftlich ein Riesenvorteil. Es gibt Verbände, die mal errechnet haben, dass man über 10 Jahre hinweg locker 8.000 bis 9.000 Euro für Flaschenwasser ausgeben kann, während man in der gleichen Zeit keine 100 Euro für Leitungswasser bezahlt, das man getrunken hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an die Trinkwasserverordnung, die am 31. Januar 1975 verabschiedet wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.